Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Child Sleep. Ich bin ganz, ganz froh und stolz, dass ich heute eine ganz besondere Gästin bei mir habe. Sie ist nämlich eine Ärztin, das ist die Dr. Katharina Wenning. Und wir sprechen heute über ganz, ganz viel zum Thema Babys, auch Kleinkinder, auch insbesondere Schreibaby, Regulationsstörungen und so weiter. Es wird ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich freue mich. Hallo, liebe Katharina.
Ja, hallo Katharina, ich freue mich total,
ja,
dass ich
zweimal
heute
Katharina. Ich
genau,
freue mich
dass ich
so,
hier
dass
sein
du dich
darf.
gemeldet hast und dass du gesagt hast, du würdest gerne was zu dem Thema sagen, weil ich glaube, dass ganz viele Eltern da draußen extrem orientierungslos sich da durchmanövrieren. Und bevor wir starten, kannst du ja mal was zu dir sagen, was du machst, deine Profession, wie du dazu gekommen bist, und dann starten wir rein.
Ja, super, total gerne. Also wie gesagt, ich heiße auch Katharina. Ich bin Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich bin vor allen Dingen selber Mama und ich habe gemerkt, dass ich mit meinem bisherigen orthopädischen Wissen eigentlich noch nicht genug wusste und dass mir da tatsächlich noch so ein bisschen was fehlte. Und deshalb habe ich nach meiner Facharztausbildung nochmal eine Zusatzbezeichnung gemacht. Ich bin also jetzt auch Kindermanualmedizinerin. Und ja, das bedeutet eigentlich, dass ich vor allen Dingen bei den Babys, aber auch bei Kleinkindern und älteren Kindern ja Verspannungen und so Blockaden löse, die tatsächlich sehr häufig dafür verantwortlich sind, dass ja auch die Kleinsten, also die Babys, so Regulationsprobleme haben. Und ich arbeite in meiner eigenen Praxis in der Dortmunder Innenstadt mit noch 2 weiteren Kollegen. Und ja, unsere Mission und unsere Aufgabe ist es da eigentlich, Eltern zu beraten und schon den Allerkleinsten einfach zu helfen.
Ihr habt da, glaube ich, auch schon, also ich glaube, ihr seid auch eine von wenigen, die da, glaube ich, mehr Fokus drauf haben. Ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Ärzte oder Kinderärzte, Ärztinnen da noch gar nicht so richtig tief reingehen, oder? Man hört vielleicht, wenn man mit einem Schreikind in die Praxis geht, vielleicht sogar, sie haben eine Regulationsstörung, aber da kommt dann oft nicht viel, oder? Außer muss ich verwachsen oder good
Genau,
luck.
also das ist einmal so die Erfahrung, die ich selber gemacht habe als Mama, dass man da leider total oft abgetan wird oder dass dann einfach gesagt wird, ja, das ist halt so, da müssen sie halt durch, das ist halt bei allen Kindern so, da muss man halt mal jetzt entspannt bleiben. Sie haben sich das ja selber überlegt, dass sie halt jetzt Mama werden wollen. All diese Sprüche, die habe ich selber erfahren, aber die höre ich auch jeden Tag tatsächlich von den Eltern. Und es ist auch immer noch so, dass dieses Thema ja Blockaden, Verspannung von schon den Allerkleinsten überall abgetan wird. Und ich sage immer so, wenn es nur abgetan wird, dann ist es eigentlich das kleinste Übel. Es gibt auch immer noch sehr, sehr viele auch Ärztinnen und Ärzte, aber auch Therapeuten und Therapeutinnen, die das komplett wirklich ablehnen und auch ja sich sehr negativ und abwertend dazu äußern. Und häufig ist es so, dass ja den Eltern das gar nicht aufgezeigt wird, dass es halt sowas gibt. Was jetzt, würde ich so sagen, in den letzten Jahren eher in den Fokus geraten ist, ist ja die Osteopathie. Ich glaube auch, dass es schon bei vielen Eltern angekommen ist, dass man die Babys nach der Entbindung oder auch bei solchen Regulationsschwierigkeiten osteopathisch vorstellt. Und das kann auch schon sehr, sehr gut sein und sehr, sehr ausreichend sein und den Babys wunderbar helfen. Aber es gibt immer noch die Babys, bei denen reicht Osteopathie nicht aus. Und dann sage ich immer, da muss man einmal manualmedizinisch die Kinder untersuchen lassen. Und so in der Größenordnung, wie wir das bei uns in Dortmund in der Praxis machen, gibt es das in Deutschland nicht nochmal. Nicht in der Größe und auch nicht in der Anzahl der Babys, die wir da jeden Tag sehen und behandeln.
Ich würde gerne mal kurz so eine Ordnung für mich schaffen im Kopf, weil ich habe das Gefühl, du weißt so unfassbar viel. Ich will mal ganz kurz in meinem Kopf das ordnen. Also es gibt ja Schreibabys, dann gibt es Kinder mit Regulationsstörungen, dann vielleicht noch Kinder, die eine Blockade haben, und dann diese angeblichen 3-Monats-Koliken. Kannst du zu den 4 Sachen mal kurz Stellung nehmen, wie du das einordnest für dich?
Ja, also ich würde das für mich tatsächlich gar nicht so super differenzieren. Also alle haben doch eins gemeinsam, dass die Eltern merken, dass das eigene Baby im Vergleich vielleicht zu anderen Babys erstmal anstrengender erscheint oder erstmal mehr, also fordernder ist. Egal, ob das jetzt 3 Monatskoliken genannt wird, Regulationsstörung oder Schreibabys, es ist immer so, dass die Eltern belastet sind und dass das Baby den Eindruck macht, dass irgendwas nicht stimmt. Und tatsächlich wissen wir medizinisch meistens gar nicht, was los ist. Und ich empfehle immer, dass einmal kinderärztlich geguckt wird, ob jetzt erstmal organisch alles gesund ist. Das wird ja auch in der Regel so beim Kinderarzt gemacht oder auch in so Schreiambulanzen. So, und wenn dann aber erstmal körperlich alles in Ordnung ist, dann wird ja oft gesagt, das Kind hat nichts, es ist in Ordnung, müssen Sie durch. Und es wird in diesen Ambulanzen und auch beim Kinderarzt tatsächlich nicht danach geguckt, ob das Kind Blockaden hat. Und Blockaden, um das nochmal so medizinisch wirklich so abzugrenzen, das sind einfach Bewegungseinschränkungen, das sind Verspannungen. Das heißt, wenn man die Babys vor allen Dingen im Nacken untersucht, merkt man, die können gar nicht gut zu beiden Seiten zum Beispiel den Kopf bewegen. Und es kann auch manchmal nur so subtil sein, dass man das jetzt als Hebamme, als Kinderarzt, oder auch als Eltern gar nicht unbedingt bemerkt. Aber dass da halt Verspannungen, Blockaden sind und die machen den Kindern Stress. Und dieser Stress kann sich dann äußern in Bauchschmerzen. Das würden wir so zu 3 Monatskoliken packen, sage ich mal. Das kann sich in schlaflosen Nächten äußern. Das kann Unruhe sein. Das kann viel Schreien sein. Das kann sein, das Baby lässt sich nicht ablegen. Das kann auch so weit gehen, dass die Kinder Kopfverformung schon haben, dass sie sich überstrecken, all das. Und wenn Eltern sowas sehen, dann sage ich immer, lasst sie von einem erfahrenen, versierten Manualmediziner, Medizinerin untersuchen. Und wenn da Blockaden wirklich da sind, dann kann man die einfach lösen. Und in der Regel sind diese Probleme deutlich besser oder vielleicht sogar weg.
Wow. Ich denke gerade an mein erstes Kind zurück, was kaum hatte ich die Geburt hinter mir, hat irgendwie nur geweint und geschrien über Tage hinweg. Würdest du sagen, so rückblickend, auch wenn es schwer ist, da hätte auch mal jemand draufschauen können, weil die Geburt war auch wirklich 3 Tage lang, also 3 Tage Wehen. Und glaubst du, das macht auch was mit Kindern?
Absolut,
Ja,
total.
okay.
Ja, also es gibt im Prinzip so Risikofaktoren, die frage ich auch in der Praxis immer ab und frage, wie war die Schwangerschaft und wie war die Entbindung? Und es kann einmal so sein, dass kein Risikofaktor vorliegt und die Kinder haben trotzdem Blockaden, aber es gibt Risikofaktoren, da würde ich sagen, als Mama muss man da hellhörig werden. Und das ist halt tatsächlich eine schwierige Geburt. Das kann aber auch eine ganz, ganz schnelle Geburt sein. Wirklich, dass es fast eine Sturzgeburt ist. Das ist definitiv auch der Kaiserschnitt. Da denken auch viele, na ja, beim Kaiserschnitt wird ja das Baby doch nur aus dem Bauch rausgehoben, sage ich jetzt mal so ganz lapidar. Aber es ist tatsächlich so, dass die Babys auch oft aus dem Bauch dann bei der Bauchgeburt rausgezogen werden müssen. Gerne wird dann tatsächlich auch am Kopf gezogen. Und dieses Ziehen, diese Zugbelastung mag die Halswirbelsäule, also mag der Nacken von Babys gar nicht. Und das führt ganz, ganz schnell zu solchen Blockaden. Oder wenn eine Saugglocke oder eine Zange wird ja nur noch seltener benutzt, aber wird auch benutzt. Das sind so Sachen. Oder wenn von außen noch das Baby versucht wird zu drehen, wenn das noch nicht die optimale Geburtslage hat. All solche Sachen, wenn man das jetzt irgendwie so erfährt und auch einfach merkt, das war eine echt heftige Geburt, auch eine sehr lange Geburt, wie du es jetzt beschrieben hast, lasst die Kinder nachgucken, wenn wirklich die Zeit so schwierig mit dem Baby ist. Oder wenn alles gut läuft, sage ich immer spätestens mit 3 Monaten einmal untersuchen lassen.
Ja, mal ganz kurz so ein Praxisfall aus meinem Bekanntenkreis. Angenommen, jemand hatte eine äußere Wendung wegen, wie heißt nochmal die Lage, wie wenn das
Also
Kind.
es gibt zum Beispiel die
Ja,
Beckenendlage,
die
also dass
Beckenendlage,
das
dann gab es eine
genau.
äußere Wendung und
Ja.
sagen wir mal kurz darauf gab es auch eine sehr, sehr schnelle Geburt, die
Ja.
stattfand, wahrscheinlich wegen der äußeren Wendung. Und angenommen, dieses Kind ist wirklich ein krasses Schreibaby gewesen und auch High-Need-Kind tatsächlich immer noch bis ins Kleinkindalter. Gibt es vielleicht eine Korrelation zwischen diesen Eingriffen, die da stattfanden und dieser schnellen Geburt und dann diesem Schreibaby sein? Und wenn ja, also wenn
Total.
ja, okay. Und was ist dann mit dem High Need? Hat das dann auch noch was damit zu tun oder ist das dann eher so eine Art, dieses Kind braucht einfach mehr Regulation und Begleitung und das hat dann aber mit dieser Geburt und den Blockaden nichts zu tun?
Also ich persönlich glaube, dass sich das alles miteinander bedingt. Da sind halt viele Faktoren, die einfach dazukommen. Das eine ist natürlich, wie war an sich für Mama und auch für Baby die Geburt? Wie traumatisierend war das gegebenenfalls? Wie lief das einfach alles ab? Wie war die unmittelbare ja, Bindung dann halt zu dem Baby, wie konnte da überhaupt der Kontakt aufgenommen werden? Und das sicherlich kann halt auch ein High-Need-Baby bedingen, ohne dass Blockaden da sind. Aber ehrlich gesagt ist meine Erfahrung aus der Praxis, dass fast alle Kinder, die so unter Stress sind, die haben alle Verspannung, die haben alle Blockaden. Und dann ist es vielleicht bei diesen Babys so, nach einer Behandlung sind die nicht plötzlich die ganz stillen Kinder, die halt sich nur noch ablegen lassen, im eigenen Zimmer, im eigenen Bett schlafen. Da stelle ich auch mal in den Raum, ob man das überhaupt möchte, aber gut, so wird das nicht sein. Das ist jetzt halt keine Zauberei, die ich da mache. Ich will auch nicht mit falschen Versprechen hier kommen, aber ich sage halt immer, diese emotionalen Spitzen, von denen die Eltern erzählen, die auch einem das Gefühl vermitteln, dass hier ist doch mehr als andere das haben. Das wird häufig wirklich entspannter. Und das ist auch so, dass die Eltern danach sagen, boah, ich schaff's auch mal selber zu schlafen, mal selber auch mal zur Ruhe zu kommen. Das Kind liegt nicht nur 24 Stunden auf meinem Körper. Ja, also das ist für mich, finde ich, eigentlich einfach, wenn man das Gefühl als Mama, Papa hat, da ist was, dann ist da was, dann lass das Kind untersuchen. Die haben immer recht.
Und was denkst du, wie oft müsste man jetzt zum Beispiel auch bei euch, wie oft soll man kommen, wie oft soll man so eine Behandlung anstreben, bis man merkt, ich habe die Spitzen etwas abgefedert?
Tatsächlich ist es so, dass ich erstmal sage, wenn umso eher die Kinder halt kommen, also ich sag mal, was so ein gutes Behandlungsalter ist, ist 3 Monate, dann können, oder so zwischen 3 und 4 Monaten, dann können ja die meisten Babys selber ihren Kopf schon halten oder die haben schon eine recht gute Kontrolle über ihr Köpfchen. Das ist dann ein richtig guter Zeitpunkt. Dann würde ich fast sagen, es reicht eine Behandlung meistens aus. Also wirklich, wenn man das einmal gelöst hat, dann ist es gut. Das ist nicht so, wie man das vielleicht von osteopathischen Behandlungen kennt, wo man dann fast wie so eine Zehnerkarte voll machen muss. Also das reicht tatsächlich eine Behandlung. So. Ist das Baby aber schon deutlich älter, also reden wir vielleicht von Kindern, die sind 10, 11 Monate, dann haben die ja auch schon sehr lange diese Verspannung, also von Geburt an bis vielleicht 10 Monate. Dann kann
Boah.
das auch notwendig sein, dass man tatsächlich 2, 3, 4 Mal behandelt und dass man auch die Kinder im Kleinkindalter regelmäßig sieht. Aber also ich würde so als kleinen Leitfaden mit an die Hand geben, wenn man tatsächlich so Probleme direkt nach der Geburt hat, Stillprobleme, Baby lässt sich nicht ablegen, diese ganzen Begriffe, wie wir jetzt gesagt haben, 3 Monatskoliken oder Regulationsstörung, dann sollen die Eltern sofort kommen, ganz egal wie alt das Baby ist. Wenn alles gut läuft, dann macht so ein Check-up mit 3 Monaten Sinn. Aber wenn sie Sorge haben, immer kommen und meistens reicht eine Behandlung aus. Und ich mache es so, dass ich sage, ich behandle jetzt mal. Ich würde mir wünschen, dass ihr einmal nach 6 Wochen zur Kontrolle kommt. Wenn es dann gut ist, dann sehe ich die Kinder erst mit 3 Jahren wieder. Und einmal vor der Einschulung mit 6, das reicht.
Aber man kann auch direkt nach der Geburt zu dir kommen,
Ja,
wenn man das Gefühl
ja.
hat. Also,
Es
aber
ist, ja.
präventiv muss man das jetzt nicht unbedingt machen, weil
Nein.
viele gehen ja mittlerweile nach der Geburt direkt zum Osteopathen.
Ja. Ich persönlich, also es ist auch wirklich jetzt nur meine persönliche Meinung und ich weiß, dass ich da sicherlich anderen Leuten auf die Füße trete, aber ich weiß halt, dass die Babys, die haben erstmal auch mit sich zu kämpfen, wenn die auf die Welt gekommen sind. Und ich finde auch, dass wir den Kindern ein bisschen so Selbstheilungskräfte ruhig zutrauen dürfen. Und dass es oft so ist, dass sie sich in den ersten paar Wochen wirklich gut selber an das Leben hier quasi adaptieren. So. Und
Ja.
deshalb halte ich nichts davon, im Kreißsaal einen Osteopathen draufgucken zu lassen. Weil alle Babys, ich sage das jetzt mal so ganz platt, die da rausgequetscht werden, die sind alle schief, die haben alle Verspannung, die sind erstmal alle total drüber. So. Und dann muss man die nicht sofort behandeln. Das ist leider auch oft, ja, ein wirtschaftliches Ding. Ne? Da verdienen Leute Geld mit. Das darf man nicht vergessen. So. Und wenn natürlich wenn es wirklich schlimm läuft und es zu Hause nicht klappt, klar, sofort untersuchen lassen, kommen. Aber wenn das Baby erstmal zufrieden ist, dann reicht das total, mit 3 Monaten mal nach so einer schweren Geburt gucken zu lassen. Aber wenn auch in der ersten Woche zu Hause schon sofort alles schlimm läuft, dann gerne sofort kommen. Und wenn Sorgen da sind, immer Eltern beruhigen und kommen.
Natürlich. Wie siehst du das jetzt bei uns Frauen nach einer Geburt? Das ist ja auch für uns körperlich eine große Anstrengung. Sagst du auch, die Selbstheilungskräfte werden es richten, weil man rät ja auch Frauen auch dazu, dass sie mal das Becken
Kommen.
irgendwie ein bisschen
Ja, voll.
das schon eher machen oder auch
Also, dass man richtig gut manualmedizinisch behandeln kann, sage ich immer ab dann, wenn auch Rückbildung begonnen wird. Das ist ja immer unterschiedlich, ob man jetzt einen Kaiserschnitt hatte oder spontan entbunden hat und natürlich auch, wie die ganzen Begleitumstände sind. Und ja, das macht total Sinn. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Mamas sich leider viel zu sehr zurücknehmen, weil die natürlich jetzt erstmal das Wohl des Kindes im Blick haben und oft sagen, ja, ich weiß das, ich müsste das halt machen, aber ich habe da gerade nicht die Zeit zu, was auch immer. Aber eigentlich würden die auch total davon profitieren. Auch die, die natürlich stillen, die haben alle Blockaden in der Brustwirbelsäule, weil die immer so nach vorne gebeugt, so diese mütterliche
Ja,
Haltung haben,
total.
ne?
Auch
Und die
Nacken.
haben Nacken, ne, die haben alle
Mega.
Nackenverspannung, auch natürlich das Becken, ne, auch so vorne. Wir kennen ja die Begriffe auch so aus der Schwangerschaft, so Symphyse, unten vielleicht so das ISG, das nennen wir halt auch Kreuzdarmbeingelenk, das ist halt hinten so am Becken. Ey, auf jeden Fall untersuchen lassen und behandeln lassen. Das tut so gut. Also die Mamas dürfen da eigentlich ja ein bisschen mehr an sich manchmal denken, so als.
Ja, ich habe noch eine kleine Frage, die hat vielleicht mit dem Thema nichts zu tun, aber vielleicht kannst du das ja als Medizinerin beantworten. Dieses Restless Leg Syndrom.
Bei Babys
Kannst du
oder
mir
bei
kurz
Erwachsenen?
sagen, warum man das in der Schwangerschaft bekommt und warum, also das ist wirklich.
Also medizinische ganz klare Untersuchungen gibt es nicht dazu. Also es gibt jetzt nicht eine richtig sichere Studienlage dazu. Es gibt erste Untersuchungen und die fand ich ganz interessant. Eine Sache ist zum Beispiel ein Vitamin-D-Mangel,
Oh.
der sehr häufig ist, auch natürlich durch die Schwangerschaft, weil erstmal ist natürlich das Wichtigste, dass die Nährstoffe dem Baby zugefügt werden. Also entzieht das Baby der Mama natürlich alles an Nährstoffen, unter anderem auch Vitamin D, aber auch Magnesium und anderem Nährstoffe und durch das Stillen danach natürlich auch. Und die wenigsten haben das auf dem Schirm. Also ich kenne wenige Mamas, die tatsächlich auch nach der Entbindung weiter da ihren Vitamin-D-Haushalt im Blick haben. Und ich würde dann immer sagen, lasst einmal beim Gynäkologen, also beim Frauenarzt oder beim Hausarzt einmal einen Vitamin-D-Spiegel abnehmen. Da gibt es ganz interessante Untersuchungen auch für Kinder, dass häufig, wenn der Vitamin-D-Spiegel niedrig ist, dass das diese unruhigen Beine machen kann. Oder
Wow.
auch andere Mikronährstoffe, die da Mangel sind.
Man muss so aufpassen, oder? Ich finde auch Frauen, die ungewollt dann ihre, also ist immer ungewollt, aber wenn man zum Beispiel sein Kind verliert, dann werden die Frauen oft auch nicht ernst genommen, weil die haben das Kind auch in sich getragen, die haben auch schon Leben
Total.
in sich gehabt und die haben auch schon manchmal Mängel. Und da habe ich sogar schon gelesen,
Super,
dass das
super
die
wichtiges Thema,
Depressionen auch
ja.
nochmal befeuern kann, wenn man dann diesen kompletten Mangelzustand ist. Also.
Ja, es gibt ganz gute Untersuchungen, die tatsächlich sagen, dass das Risiko für postpartale, also nach der Entbindung, postpartale Depression erhöht ist, wenn man halt einen Vitamin-D-Mangel hat. Auch
Wow.
das wird häufig noch abgetan und also ich glaube, wir können ja zusammenfassen, dass die Frauengesundheit an sich komplett abgetan wird, ob das jetzt im Rahmen einer Schwangerschaft, Entbindung ist oder auch so. Wir spielen da einfach im Gesundheitswesen wenig Rolle.
Schade, oder?
Ja, das muss sich ändern, aber das ist ja auch meine Erfahrung als Ärztin. Das Gesundheitswesen ist erstens extrem konservativ, das ist super frauenfeindlich, das ist rassistisch. Und das ist nicht dafür gemacht, also oder das ist einfach nicht offen für all die Themen, die wir hier besprechen oder die uns eigentlich im Alltag helfen würden. Und das wird noch sehr lange dauern, bis sich da was ändert. Also da könnten wir fast eine neue Podcast-Folge drüber machen, was eigentlich hinter verschlossenen Türen im Gesundheitswesen abgeht.
Es wäre spannend, ja. Glaubst du, das ist ein weltweites Problem oder ist es
Ja.
sicherlich auch? Oder anders gefragt, denkst du, es gibt Länder, die es besser vormachen oder gibt es überall Fallstricke? Ich kenne nämlich eine nette Medizinerin auch, und die hat zu mir mal gesagt, wenn sie könnte, würde sie gerne in der Schweiz arbeiten.
Ich habe ehrlich gesagt nicht die Erfahrung, wie dann schlussendlich das Gesundheitswesen in anderen Ländern ist.
Habe ich
Ich
auch nicht.
glaube halt, dass es in Skandinavien eher, glaube ich, besser ist, ist so mein Eindruck, aber ich habe da jetzt keine wirklichen Fakten. Also es
Ja.
ist sicherlich in den USA deutlich schlimmer und schlechter nochmal als hier.
Na klar.
Aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber ich glaube, es ist ein weltweites Problem. Es wird
Auf
im
jeden
Ausland nicht besser
Fall. Ich
sein.
meine auch gerade gegenüber Frauen, die Behandlung ist eh was, das ist ein Menschenproblem, ne? Das
Ja, total. Früher
absolut.
hieß es Hysterie, dass alle hysterisch sind. Und heute ist es einfach, ja, das ist halt psychisch, sie sind gestresst.
Ja,
Wenn sie
genau.
selber, ne, wenn sie entspannt sind, dann hätten sie das nicht. Das bilden sie sich ein. Das ist psychosomatisch.
Furchtbar.
Ja.
Kommen wir mal zurück zum Thema. Ich habe noch mal eine andere Frage. Was glaubst du? Wir haben jetzt gesagt, es gibt was es für Probleme geben kann, warum ein Kind viel weint oder warum es sich einfach noch nicht wirklich wohlfühlt. Was denkst du, warum werden Eltern damit oft einfach noch nicht ernst genommen? Ist es das fehlende Wissen in der Gesellschaft? Ja, du nickst schon.
Ja, also ich glaube, das ist auch ein Problem unseres Gesundheitswesens, aber auch dieser gesamten Thematik gegenüber. Wir verwenden ja auch in der Praxis den Begriff KISS-Syndrom. Das bedeutet ja, dass halt Babys ganz oben im Nacken, also in der oberen Halswirbelsäule, diese Blockaden, diese Verspannung haben. Und dadurch werden die Kinder quasi asymmetrisch. Also KISS heißt eigentlich auf, sag ich mal, medizinisch, Kopfgelenk-induzierte Symmetriestörung. Kann sich keiner merken, muss man auch nicht. Heißt aber im Prinzip, das Baby hat da oben im Nacken eine Blockade und wird deshalb schief. Also das ist jetzt wirklich sehr einfach so ausgedrückt. So, und dieser Begriff alleine, der wird schon wissenschaftlich nicht anerkannt. Also es gibt tatsächlich Studien, aber die sind sehr, sehr rar, weil das einfach super schwierig ist, überhaupt an Babys Studien durchzuführen, ja. Und es gibt extrem viele positive Erfahrungsberichte von Ärzte und Ärztinnen, aber das ist halt einfach ein Thema, was in der evidenzbasierten Medizin noch nicht angekommen ist. Und deshalb ist es so, dass es halt viele Ärzte immer noch gibt, die das abtun und auch generell in der Gesellschaft das oft noch abgetan wird. Und dann wird einfach immer gesagt, naja, da gibt es ja keine Studien drüber. Aber wenn man mal ehrlich ist, es gibt halt auch keine Studien darüber, zum Beispiel, dass im Rahmen einer Narkose Sauerstoffgabe halt sinnvoll ist. Ja, also das heißt, es wird immer da abgetan, es gibt nicht genug Studien, obwohl es halt Studien gibt. Und deshalb wird das gesellschaftlich und auch in der ganzen Medizinwelt so abgetan. Aber wenn man selber solche Kinder zu Hause hat, so wie ich zum Beispiel meinen Sohn zu Hause hatte mit einem KISS-Syndrom oder die ganzen Familien, die ich in der Praxis sehe, dann kann ich sagen, das gibt es.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es halt irgendwie in der medizinischen Welt nicht angekommen. Und das liegt aber auch viel daran, dass da politisch Machtkämpfe ausgefochten werden. Und da leiden dann im Endeffekt die Eltern drunter. Das ist hochpolitisch, dieses ganze Thema. Und es wird politisch bis ins Ausland, auch bis nach Australien, wirklich hoch diskutiert, so in dieser manualmedizinischen Welt, sage ich mal. Und ja, deshalb ist das so polarisierend.
Wie würdest du denn, wenn du jetzt ein Kind in deiner Praxis hast, das KISS-Syndrom liegt vor, was würdest du tun?
Ja, also ich mache das im Prinzip so, ich berate ganz ausführlich, ich kläre super genau über alles auf, dass überhaupt die Eltern halt darüber Bescheid wissen. Und dann würde ich ganz sanft mit meinen Händen diese Blockaden lösen. Und die haben meistens nicht nur Blockaden im Nacken, sondern die haben halt auch noch Blockaden im Rest der Wirbelsäule oder auch unten am Becken. Und das löse ich dann. Und dann sage ich den Eltern noch, dass die so ja, wie so ein Fitnessprogramm zu Hause mit den Eltern, mit dem Baby durchführen sollen. Da gibt es zum Beispiel so unser Hausübungsprogramm. Das ist ganz spielerisch. Da haben die Eltern total viel Freude dran und die Babys auch. Ja, und dann sage ich immer, wartet mal ab. Ihr werdet in den nächsten Wochen merken, dass es besser wird. So läuft das dann quasi so im Praxisalltag bei mir halt ab.
Ja, sieht es dann bei dir aus? Also ich habe ja nur Erfahrung bisher mit der Osteopathie auch selber gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, es werden irgendwie nur Hände aufgelegt.
Ja,
Aber
ich
trotzdem
war.
passiert so viel. Machst du das auch? Also du berührst dann das Kind.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist auch immer das, was ich dann halt im Vorfeld immer richtig gut aufkläre. Also die Osteopathie ist tatsächlich ganz viel. Ich sage das immer, also ich bin ja keine Osteopathin und ich möchte auch nicht, dass das jetzt irgendwie despektierlich klingt. Ich finde, dass das wirklich auch gut helfen kann. Aber es wird viel so mit massierenden, drückenden, handauflegenden Techniken gearbeitet. In der Manualmedizin ist es tatsächlich so, die Eltern sehen das, was passiert und meistens hören sie das auch. Also wenn man ja, bei Babys oder bei Kindern oder auch bei Erwachsenen Blockaden löst, dann macht das so ein kleines, also ich sage auch Spaß immer zu den älteren Kindern, das macht so ein kleines Pupsgeräusch. Also es macht so ein kleines Knacken, das hört man auch und das hört man auch bei den
Wirklich?
Babys. Ja, das heißt, man merkt, also man hört dann auch, okay, das hat sich da was getan, es löst sich was, es hat geknackt. Es muss nicht immer knacken, aber wenn man sozusagen so manipulierende Techniken, so heißt das, dann macht man so einen Mini-Impuls, dann hört man das häufig tatsächlich knacken. So. Und ich kläre auch gut darüber auf, wenn man eine manualmedizinische Behandlung als Eltern sieht, kriegt man erstmal einen Schreck. Weil ein großer Teil der Behandlung besteht zum Beispiel darin, dass man den Nacken, also den Kopf, mal bis zum Ende von den Babys bewegt. Dadurch, nur durch dieses Bewegen bis zum Ende, lösen sich Blockaden. Aber Babys sind kleine Eulen. Und wenn man den Kopf von Babys bis zum Ende bewegt, dann kann die Nase bis hinter die Schulter bewegt werden. Also so weit. Und da kriegen die erstmal Angst und denken so, oh mein Gott, die bewegt aber wirklich ganz schön weit und es tut nicht weh und es ist wirklich, es ist nichts Schlimmes und es tut überhaupt nicht weh und es ist ganz, ganz sanft alles, aber man sieht das, was gemacht wird. Die Behandlung wirklich eines Babys von oben, Nacken behandeln, die Brustwirbelsäule, das Becken unten, die Füße dauert 1 Minute. Das geht
Es geht
rucki-zucki.
schnell. Trotzdem
Ja,
sage ich
also.
jetzt an der Stelle, das macht jetzt zu Hause keiner einfach alleine, ne? Also nur
Nee, bitte, nee,
fachkundige Hände, absolut,
genau. Also auf
aber
gar keinen Fall
auf
irgendwas
gar
noch
keinen
selber
Fall.
machen. Auf gar keinen Fall,
Auf
ne?
gar
Also das
keinen
ist,
Fall.
nein, nicht machen. Das ist eine wirklich eine lange Ausbildung und es braucht wirklich ganz viel Erfahrung und man muss jeden Tag ganz viele Kinder behandeln, damit man das einfach ganz routiniert kann. Aber was ich
Absolut.
damit sagen möchte, ist, die Untersuchung ist tatsächlich bei mir viel länger. Also ich untersuche richtig ein Kind von Kopf bis Fuß und untersuche das auch neurologisch und gucke mir den Mund an und gucke alles, den ganzen Körper und die Haut an. Aber die Behandlung hinterher, wenn ich die Blockaden gefunden habe, die dauert dann nur 1 Minute und dann kriegen die Eltern sofort ihr Baby wieder in die Hand. Die sind immer die ganze Zeit dabei und die sehen das und die sagen immer, ja, sah erstmal wild aus. Ne? Babys können tatsächlich weit den Kopf bewegen, sagen die Eltern dann immer. Aber die sind so dankbar und so froh, dass das gelöst ist und dass die da waren.
Ach, das glaube ich. Mal rein technisch gefragt, wenn du das Kind abtastest und untersuchst, spürst du dann irgendwo eine härtere Stelle des
Ja,
Kindes? Also es ist eine
ja.
Verhärtung, die dir sagt, da ist eine Blockade.
Ja, genau. Also das sind unterschiedliche Sachen, woran ich das merke. Bei Babys ist zum Beispiel sehr entscheidend, wie die Bewegung des Kopfes, des Nackens ist. Das kann man halt testen, indem man das Kind wirklich so in die Hand nimmt und einmal so ganz langsam nach links und nach rechts neigt. Und normalerweise ist es halt so, dass die dann halt auch schon ab einem gewissen Alter den Kopf gut mitführen können. Wenn das auf einer Seite gut geht und auf der anderen Seite nicht, dann weiß ich schon, okay, da oben muss was im Nacken sein.
Wow.
Und dann untersucht man die und tastet die wirklich ab und man spürt wie so Verquellung, so heißt das. Das ist einfach da fester, die Muskelspannung ist da mehr. Man fühlt das. Wenn man das wirklich den ganzen Tag macht, dann reicht es, das abzutasten und man merkt sofort, okay, da geht's nicht, da ist was. Und dann, ja, kann man das dann, wenn man dann hinter den Eltern das erklärt hat, dann halt direkt lösen.
Bin höchst fasziniert. Ich würde echt mal gern bei so ein paar Sitzungen gucken, wie du das machst. Es ist wirklich.
Ja,
Ich habe
ist immer
wirklich riesen
möglich.
Respekt vor dieser Arbeit. Das
Wir
Wahnsinn.
haben immer wirklich Menschen da, die uns auch zugucken, weil es ja so in diesem Umfang und auch in der Anzahl der Kinder, die wir behandeln, keine vergleichbare Praxis ja gibt. Und ich kann das immer allen sagen, wir laden immer herzlich ein, ob man jetzt vom Fach ist oder nicht. Es darf jeder zum Hospitieren und zugucken kommen. Das
Stark.
ist hier nichts, ja, nichts zwischen, also so hinter verschlossenen Türen. Ich verstehe das auch nicht, dass manche das gar nicht möchten, dass da irgendwie zugeguckt wird oder so. Ne? Also ich würde doch nicht mein Kind irgendwo abgeben und nicht wissen, was da eine fremde Person mit dem Kind macht. Und deshalb sage ich immer, die Eltern sind immer dabei, es ist jeder eingeladen, jeder kann gucken, das ist ganz transparent bei uns.
Wahnsinn. Und das nennt sich jetzt Kindermanualmedizin, was du da machst.
Genau,
Das ist der
genau.
Oberbegriff für deine Therapie oder für die
Genau,
Behandlung.
für die Art der Behandlung. Und das ist im Prinzip um das vielleicht so für den Laien nochmal zu erklären, das ist auch ein Teil der Techniken, die wir anwenden, kommt auch aus der Osteopathie. Also ich kombiniere das dann halt auch mit osteopathischen Techniken, auch wenn ich selber ja Ärztin bin und keine Osteopathie-Ausbildung habe. Aber das, was wir machen, ist die Kindermanualmedizin. Und das ist einfach Lösen von diesen Verspannungen, von diesen Verhärtungen und von diesen Blockaden. Und von diesen Bewegungseinschränkungen. Das heißt, das ist auch das Interessante. Viele Eltern, die kommen und sagen, ey, mein Baby, das kann vor allen Dingen immer nur nach links gucken. Und dann sage ich immer, okay, wenn wir jetzt gleich die Blockade gelöst haben, seht ihr als Eltern gleich sofort, die können danach genauso gut nach rechts auch gucken. Das geht sofort. Wenn es gelöst ist, ist es gelöst. Die können sofort zu beiden Seiten gucken.
Wow, würdest du sagen, weil mir fällt gerade, weil du das Köpfchen erwähnt hast, wenn ein Kind ein verformtes Köpfchen hat, weil es einseitig liegt, könnte da auch eine Blockade dahinter stecken? Oder ist das möglicherweise einfach auch so, dass das durch eine Gewohnheit, man liegt immer so in dieser Position mit dem Baby bequem und hat da selbst nicht aufgepasst? Was sagst du als Fachfrau?
Also genau, da sage ich, alle Kinder, die eine lagebedingte Verformung des Kopfes haben, also die quasi tatsächlich immer nur den Kopf auf einer Seite liegen haben und sich deshalb ja der Kopf verformt, haben alle mit 3 Ausrufezeichen Blockaden. Ich habe es noch nie anders erlebt. Und das ist wirklich, das sage ich so ganz radikal und da weiß ich auch, es fühlen sich wieder Leute irgendwo auf den Schlips getreten, aber Die haben alle Blockaden.
Oh je.
Deshalb, das
Habe ich
ist mir auch
schlechtes
so wichtig.
Gewissen. Ich hätte, glaube ich, auch zu Fachleuten wie dir gehen sollen. Ja, ich habe das gehabt tatsächlich bei einem Kind. Ich habe gedacht,
Ja, aber das ist
ich
ja
bin
auch immer
selber
noch
schuld,
möglich.
dass ich
Nee, das
nicht.
ist, nein, nein.
Meine
Also
Kinderärztin
erstens.
meinte immer, sie müssen das Kind auch, achten Sie mehr drauf, sie müssen es nachts auf die andere Seite legen. Und ich immer so, es ist ja nicht so, dass ich
Aber
nachts durchschlafen
das macht mich
würde.
richtig aggressiv. Deshalb
Ja,
bist du
das
mir so
war
leid.
halt der
Da merke ich
Ratschlag.
richtig, ja, ich weiß. Und das macht mich so wütend, weißt du, weil jetzt wird dir als Mama die Schuld dafür gegeben. Wie schlimm ist das bitte? Wenn du willst auch nicht, dass dein Kopf, dass der Kopf deines Kindes sich verformt. Du gibst jeden Tag das Beste, was du geben kannst. Und wenn dir dann gesagt wird, hallo, du musst dafür sorgen, dass dein Baby sich mehr auf den Bauch legen lässt tagsüber oder dass es nachts zur anderen Seite guckt, ja, du machst es doch schon alles. Deshalb, ich will das nochmal ganz klar sagen, es ist in dieser medizinischen Welt so viel, ja, Falschwissen. Ein Baby, das seinen Kopf in alle Richtungen gut bewegen kann, wird sich kein Kopf abflachen, kein Kopf, also wird sich der Kopf nicht verformen. Das Kind bewegt sich im Schlaf, das bewegt sich tagsüber so, dass es keine Druckstellen kriegt. Wir Erwachsene kriegen ja auch nicht, wenn wir nachts schlafen, Druckstellen irgendwo, ja, weil wir uns bewegen. Ein Baby, was einen abgeflachten Hinterkopf hat, und nur zu einer Seite gucken kann. Ja, das macht es, weil es zur anderen Seite nicht gucken kann, weil da die Block also weil das Kind eine Blockade hat.
Ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen wegen
Ja, aber du
all
kannst es
diesen
immer noch untersuchen
Gesprächen.
lassen. Es ist
Ja.
auch, das ist, also ich habe ja auch viele, die kommen dann im Schulalter, weil es tatsächlich auch Untersuchungen gibt. Kinder, die abgeflachte Hinterköpfe haben, haben häufig halt Bissauffälligkeiten, also wie zum Beispiel Kreuzbiss. Und es sind Kinder, die sich häufig halt auch in Konzentrationsfragen im Schulalter schwer tun. Wenn dein Kind als Baby so eine abgeflachten, also so einen abgeflachten Hinterkopf hatte, das ist nie zu spät. Man kann das auch noch im Kleinkind, Schulalter, wann auch immer, auch im Erwachsenenalter, man kann es immer noch behandeln.
Wahnsinn. Und all das wird einem nicht gesagt.
Nee.
Das alles bräuchte man ja schon im Geburtsvorbereitungskurs.
Ich weiß. Also es gibt ja hier bei uns in Dortmund, da gibt es wirklich schon richtig, richtig tolle Hebammenpraxen und es gibt auch tolle Kinderarztpraxen, wo die uns die wirklich schicken. Es ist tatsächlich auch schon so weit, dass es hier im Ruhrgebiet so SPZ gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind einfach so sozialpädiatrische Zentren. Wenn Kinder zum Beispiel wirklich irgendwie Auffälligkeiten haben, werden die häufig vom Kinderarzt in so ein SPZ geschickt. So. Und wir haben tatsächlich auch hier schon im Ruhrgebiet SPZ, die uns danach die Kinder auch schicken und sagen, hey, da muss halt nochmal geguckt werden. Da sind Probleme im Nacken, da sind Bewegungseinschränkungen. Das Kind hat Konzentrationsauffälligkeiten. Das gehört, also da können wir wieder einen neuen Podcast machen, auch zu einer
Ja,
ADHS-Diagnostik für mich immer dazu, da einmal zu
wirklich.
gucken. Ja,
Oh,
natürlich. Das
oh
ist also
Gott,
wirklich,
tun sich
das
gerade
ist,
Unwelten für mich auf. Ich,
da tun sich halt einfach nochmal so ein paar Paralleluniversum
ja,
auf, ne?
total.
Ja, ich kenne es. Also ich fühle das genauso. Deshalb habe ich am Anfang der Folge ja gesagt, ich bin halt wirklich reine Schulmedizinerin. Ich bin Orthopädin und Unfallchirurgin und habe immer gedacht, es gibt nichts, was ich beim Kind nicht handeln könnte. Dann bin ich selber Mama geworden und all das, was ich dir jetzt sage, das wusste ich vorher nicht. Ich habe das nicht gelernt. Das habe ich in meiner Facharztausbildung nicht gelernt. Das ist einfach, weil es mich interessiert und weil ich mich privat immer überall weiter fortbilde.
Das heißt, du hast eigentlich dadurch, dass du Mama geworden bist, bist du noch eine viel kompetentere und über den Rand schauende Ärztin geworden. Wahnsinn.
Ja, ohne meinen Sohn wäre ich weiter in meiner Blase und würde wahrscheinlich selber behaupten, dass das alles Quatsch ist und würde behaupten, die Mamis sind, weiß ich nicht, würde ich gemeine Sachen sagen vielleicht.
Eigentlich müsstest du ja dann irgend, also jemand wie du, der so viel weiß, oder auch deine Kollegen, Kolleginnen, die müssten ja eigentlich an die Unis gehen und das lernen und das alles, ne, den Studenten weitergeben. Aber das muss natürlich, glaube ich, auch abgesegnet werden vom
Genau, deshalb ist es so, wir geben
Fachverstand.
tatsächlich. Ja, also wir machen da aber auch selber schon viel. Wir sind da sehr aktiv. Wir organisieren auch selber von der Praxis einen großen Kongress auch für Manualmediziner und
Stark.
Osteopathen im nächsten Jahr. Oder wir geben selber immer wieder Fortbildung auch für Hebammen. Ich war auch noch mit meinen Kollegen Anfang des Jahres in Münster und da waren ganz viele Hebammen da. Also wir machen extra schon viel, weil wir auch sagen, das ist unsere Mission, dass wir einfach das noch weiter nach außen tragen. Und deshalb sitze ich hier bei dir und deshalb bin ich in meinem Instagram-Account so aktiv, weil ich möchte, dass einfach bekannt wird.
Das sollst du auch und das verdienst du auch, finde ich. Was
Das ist so
würdest du
lieb von
denn,
dir.
ja, auf jeden Fall, was würdest du deinen Eltern raten, die jetzt hier bis hierhin zugehört haben und in manchen Situationen auch still nicken und sagen, ah, ja, könnte sein, dass wir da ein Problem haben. Was sollten die als erstes tun?
Punkt Nummer eins, wenn ihr das Gefühl habt, dass da was bei eurem Kind ist, dann ist da was. Bitte vertraut immer auf euer Bauchgefühl, auch wenn alle anderen Anlaufstellen euch vertrösten oder euch abtun. Das ist das Allerwichtigste. Punkt Nummer zwei, wenn ihr wirklich denkt, okay, da ist was, dann würde ich zu sehr versierten ja, Osteopathen gehen. Das ist oft das, was heimatnah vielleicht euch als erstes begegnen wird. Guckt ganz genau, was diese Menschen für eine Ausbildung haben, weil die Osteopathie in Deutschland kein geschützter Begriff ist. Guckt ganz gut nach. Und wenn ihr Zweifel habt, dann kommt zu uns in die Praxis. Wir haben tatsächlich aus ganz Deutschland die Leute. Also wir kennen das ja. Die reisen von überall aus an. Die wenigsten kommen aus Dortmund, sondern die meisten kommen überall aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz. Da müsst ihr kommen. Es gibt leider, also das hört sich so an, als ob das jetzt hier so eine Werbeveranstaltung ist. Das will ich überhaupt gar nicht, sondern ich will einfach nur sagen, es ist einfach so, dass es so spezialisiert ist, dass es einfach wenige Menschen gibt. Es gibt ein paar, die ich in Deutschland kenne, die das auch gut machen. Da kann man mich immer anschreiben und fragen. Da kann ich auch hinverweisen und im Zweifel sich bei mir melden, zu uns in die Praxis kommen, ja, Kontakt aufnehmen. Und dann werden wir uns die Sache angucken.
Ja, richtig gut. Ich werde die Links, also dein Instagram-Profil und auch den Internetlink von eurer Praxis definitiv in die Shownotes packen. Da kann sich jeder mal vertrauensvoll an euch wenden. Und ja, ich finde es wirklich bewundernswert, was ihr da für eine Arbeit macht. Ihr nehmt ja auch Eltern so viel Angst und auch den Druck und auch dieses Gefühl, ich habe versagt oder es liegt an mir oder entspannte Eltern, entspannte Kinder ist ja auch so ein ganz gemeines Wort. Das, ne, hört man ja leider selbst aus Freundeskreis. Also
Ja,
das.
jeden Tag hört man das und das tut mir ja selber bei jedem in der Seele weh, weil wie kann man dann halt noch den Eltern und vor allen Dingen den Müttern die Schuld für irgendwas geben? Das ist einfach so gemein, das ist Unwissenheit. Also
Ja.
die anderen, ja, die meinen es vielleicht auch gar nicht böse, aber es ist trotzdem verletzend.
Ja, finde ich auch. Gibt es was, was du noch sagen möchtest? Jetzt haben wir wirklich so viele interessante Themen besprochen. Gibt es was, was dir noch besonders wichtig ist, was du den ZuhörerInnen noch gerne mit auf den Weg geben würdest?
Ja, also das habe ich ja gerade einmal auch schon gesagt, dass es mir wirklich wichtig ist, dass da auf das eigene Bauchgefühl gehört wird. Und was mir auch ganz wichtig ist, es werden oft Ängste geschürt, indem gesagt wird, dass so Behandlungen bei Babys auch vor allen Dingen an der Halswirbelsäule irgendwie gefährlich wären oder dass man das nicht machen sollte oder dass es halt irgendwie schädlich wäre. Das höre ich auch jeden Tag. Und deshalb sage ich immer, wenn ihr das da machen lasst, wo Leute das den ganzen Tag machen, wo die wirklich eine gute, fundierte Ausbildung haben, dann ist das eine sehr sanfte und sichere Methode. Und so wird das auch bei uns in der Praxis gehandhabt. Wir sind da nur auf Sicherheit bedacht. Das ist ganz schonend und vorsichtig. Und da muss, glaube ich, niemand, der bei uns war, dann Sorge oder Ängste haben. Aber lasst es nicht irgendwo machen. Im Zweifelsfall müsst ihr einfach zu Experten und Expertinnen fahren, auch wenn das halt einen Weg für euch bedeutet. Aber das ist es dann in der Regel wert.
Okay. Oh, ich danke dir. Ich habe ja auch jetzt
Ja, ich
ein
danke
kleines
dir.
neues Universum hier für mich eröffnet und ich hoffe wirklich, dass jeder, der das gehört hat, sich jetzt gesehen fühlt, vielleicht auch verstanden und bestätigt und dass man daraus die notwendigen Schritte ableitet. Einfach.
Genau.
Ja, also vielen Dank
Also
für deine
ich,
tolle Arbeit, die du da machst.
ach, ich danke dir für deine tolle Arbeit und auch für die Chance und Gelegenheit, dass ich hier sein durfte. Und ja, für mich war das eine große Ehre. Ich fühle mich sehr geehrt. Das ist so ein bisschen so ein Fangirl-Moment für mich.
Oh Gott,
Und
echt.
ja, total. Und ja, ich hoffe einfach nur, dass ich ja helfen konnte. Und wirklich, es darf sich jeder melden, auch keine Hemmung haben, mir einfach dann auch zu schreiben. Ich bin da einfach Katharina und dann sollen sie mich einfach anschreiben.
Ja, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche
Ja.
dir wirklich ganz, ganz viel Glück, Erfolg und noch weiter immer positive, nicht nur Erkenntnisse, sondern auch, dass du diese Visionärin bleibst, die du bist, dass du da das Gute für die Kinder willst und dass das einfach alles dir immer stets gelingt. Das wünsche ich dir wirklich.
Vielen, vielen Dank. Danke, danke,
Ja,
danke.
dann hab noch einen tollen Tag. Und
Gleichfalls.
wer mit dir in Kontakt treten will, soll in die Shownotes gehen.
super.
Dann vielleicht bis bald sogar. Vielleicht hören wir uns ja nochmal.
Ich würde mich freuen. Ich bin
Ich
immer
mich auch. Ich auch.
bereit.
Dann
Super.
mach's
Vielen Dank,
gut.
Katharina. Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.
Ja, ich bin jetzt direkt tatsächlich auch ein kleines Fangirl von der lieben Katharina. Und habe auch so viel gelernt in dieser Folge und kann wirklich euch allen nur mit auf den Weg geben, dass ihr euch da professionelle Hilfe holt, gerade auch bei Ärzten und Ärztinnen, wie die Katharina es ist, und dass man da sich sozusagen nicht mit Antworten zufrieden gibt, wenn man jetzt ein Schreibaby hat oder ein Kind mit Regulationsstörungen, mit so Antworten wie aus dem Schreiambulanzen oft, dass man sagt, ja, da müssen sie durch oder lassen sie es halt schreien. Das gibt es halt leider wirklich oft. Und ja, man kann, glaube ich, heutzutage doch schon so viel machen. Und deswegen bin ich total froh, dass ich dieses Gespräch heute führen durfte. Und ich hoffe, dass ihr auch ganz viel für euch mitnehmen konntet. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob euch die Folge gefallen hat, damit ich noch mehr Content in dieser Richtung für euch produzieren kann. Denn das ist mein größtes Anliegen, dass wir hier ganz viel Aufklärung betreiben können und Eltern, Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten einfach ganz viel Wissen mit auf den Weg geben können. Wenn du also auch sagst, du hast ein Thema, das würdest du gerne mal mit mir besprechen, dann ja, meld dich, dann machen wir da gerne eine Folge zusammen. Oder wenn du noch einen Themenwunsch hast, dann lass mich das auch gerne wissen. Da finde ich bestimmt auch dann die Zeit und die Kapazität, um mich da auf eine Folge vorzubereiten. Vergiss auf jeden Fall nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst, denn du bekommst jeden Freitag eine neue Folge und generell kannst du mich immer bei Instagram erreichen, auch über TikTok tatsächlich mittlerweile oder auch über meine Internetseite schalzlieb.de. Und du solltest auf jeden Fall auch mal bei der lieben Katharina vorbeischauen. Die hat auch einen Instagram-Account. Und wenn du Hilfe brauchst, hat sie auch eine Praxis. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und wenn du ein Schlafthema hast, bei dem du nicht weiterkommst, dann kannst du dich auch auf schalzlieb.de, ja, unter dem Kontaktformular bei meinem Team und mir melden und immer ordentlich und so für alles, was dir einfällt, einfach mal aufschreiben, was eure Situation ist, was du dir wünschst. Und dann gucken wir uns das mal genau an und dann geben wir dir auch gratis ein Feedback, ob wir dir überhaupt helfen können. Das machen wir gerne immer. Wir sortieren immer gerne vor. Wir wollen nämlich nicht einfach irgendwas raten oder irgendwas sagen, was dann am Ende gar nicht zielführend ist. Deswegen kannst du dir da auf jeden Fall eine erste Gratisanalyse abholen und dann sagen wir dir, ob wir in der Schlafberatung überhaupt helfen können. Und last but not least, ich würde mich von Herzen freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und mir mal auf Google 5 Sterne schenkst. Ganz unten in den Shownotes ist da ein Link und das hat einfach nur den Hintergrund, dass ich dann leicht über die Suchmaschinen gefunden werde, weil ja, wenn Eltern Schlafprobleme haben, dann geben sie wahrscheinlich irgendwas in die Suchleiste ein und landen dann oft immer bei Schlaftrainings oder bei ganz komischen Seiten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Eltern sich bei mir gut aufgehoben fühlen, was hoffentlich der Fall ist, aber dass sie meine Seite finden, meine Inhalte und gleich wissen, wie Baby- und Kleinkindschlaf funktioniert. Und ich bedanke mich jetzt schon bei dir für deine Zeit und auch für bisher alle, ja, für alle bisher erfolgten Bewertungen, die da schon bei Google waren. Vielen lieben Dank, dass ihr das gemacht habt. Freue dich schon auf nächste Woche. Da wird es wieder eine super Podcast-Folge geben. Da gibt es eine kleine Fortsetzung zum räumlichen Abstillen. Das wurde heiß und innig gewünscht und das möchte ich euch auch bieten. Aber jetzt verabschiede ich mich, wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Ich hoffe, ihr seid alle fit und gesund, denn wenn man kranke Kinder zum Beispiel hat, ist es auch immer noch mal eine andere Nummer. Aber bleibt auf jeden Fall gesund, fit und fröhlich, optimistisch und wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, schlaft gut, bis bald.